meine Frau und ich, wir haben diese Tage hier genossen auf der Langensteinbachhöhe. Und das ist jetzt der Höhepunkt. Diese wunderbare Gemeinschaft im Gottesdienst mit Ihnen allen. Ich schätze das so an der Lahöhe, dass das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Das ist ja der größte Schatz, den wir haben. Der Heilige Geist ist ganz eng verknüpft mit dem Wort Gottes. Schon bei der Entstehung, Niederschreibung des Wortes Gottes, inspiriert vom Geist Gottes, aber das Größte. Wenn Sie das Wort Gottes in die Hand nehmen, dann spricht das und ist ein lebendiges Wort und dringt durch. Wunderbar. Auch heute im Gottesdienst. Und da wird ein Thema angeschlagen, das uns alle brennend interessiert. Das Thema der Familie. Oben am Büchertisch habe ich noch mal geguckt. Da hat's die Bücher der Patientfamilie. Und dann kommt das immer. Die Familie ist ein Auslaufmodell. Und unsere Jungen sagen, ach, ich habe das erlebt bei uns daheim, ich habe gar keinen Mut mehr, eine Familie zu gründen. Und da sind ja viele Zeitgenossen unserer Tage, die sagen, Familie ist vorbei und das hat keinen Wert mehr. Nur ist das nicht erst heute so. Das war schon bei Jakob so. Alle großen gesegneten Gottesordnungen sind unter die Mörder gefallen, zertreten. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes nach seinem Ebenbild geschaffen. Und was machen Menschen aus ihrem Leben? Und da wird erzählt, wie die Nöte in der Familie Jakobs waren. Sie wissen, er war ein Auserwählter Gottes, ein Segensträger. Und schonungslos erzählt die Bibel, was Menschen tun. Da wird getreten, da wird gekämpft, da wird gelitten, da wird geweint. Und Menschen werden einander schuldig. Sie kennen ja, wie das weitergeht. Wie sie ihren Mitbruder Josef als Sklaven verkaufen. Das gibt's doch nicht. In der Familie eines Auserwählten. Wenn Sie in der Bibel weiterlesen, merken Sie, dass ein anderer, der genauso ein wunderbarer Knecht Gottes war, das war der David, furchtbare Not erlebt, nicht bloß im Kinderzimmer, sondern wie die Kinder erwachsen wurden und Teenies waren und wie das weiterging, bis zur Blutschande ging, bis zum Mord, bis zum Aufruhr, wo der Vater vom Thron gefegt wurde. Mensch, was ist mit der Familie bloß los? Und Jakob hat Ärger, schweren Ärger mit seinen Kindern. Also ich kann das hier Ihnen nicht erzählen, was im Kapitel davor steht, was Simeon und Levi in Sichem angerichtet haben. Unzählige Männer umgebracht, gelogen wurde, nur weil die Schwester geschändet wurde. Auch das in dieser Welt furchtbar, was geschieht. Aber dass die Söhne Jakobs so etwas tun, ein Blutbad anrichten, nur aus Rache, weil sie sagen, wir müssen das richten. Also Sie können von Glück sagen, dass bei Ihnen wahrscheinlich sowas daheim noch nie passiert ist. Dass Ihre Familie noch relativ in Ordnung ist, verglichen mit den Beispielen in der Bibel. Und da kann man Gott nur danken. Die jungen Leute, die Söhne von Jakob, die wollten Gerechtigkeit schaffen. Und das ist ja das Kennzeichen der jungen Leute, dass sie hart durchgreifen. Wir machen eine neue Welt und wir merzen das Unrecht mit der Wurzel aus. Und dann greifen sie zum Schwert und rächen die Schändung ihrer Schwester Dina. Und sie sind ganz fest überzeugt, dass das gut ist. Und es war nicht gut. Die Bibel erzählt es einfach, wie das war. Die Familie Jakobs war stinkend geworden im Lande. Und sie fürchten die Rache, die Blutrache, die jetzt kommen muss. Alles ist im Aufruhr, die ganze Gegend, alle Menschen. Und Jakob kann nicht mehr bleiben, da hat ihn doch Gott hingeführt. Was ist denn jetzt? Es waren bewegte Tage in der Familie. Was kann man jetzt tun? Bei uns gibt es ja glücklicherweise Familientherapie. Ich habe mich extra noch mal kundig gemacht. In der Bibliothek steht auch so ein Buch. Da gibt es die neurotische Familie, die hysterische Familie und die paranoide Familie, also ich weiß nicht, zu welcher Familie meine Familie gehört. Aber toll ist, der Jakob setzt viel tiefer an, viel gründlicher, als nur an der Oberfläche zu kurieren. Und in diesen hektischen Tagen steht da, Und Gott sprach zu Jakob. Normalerweise, in solchen Augenblicken, kann man ja Tag und Nacht nichts anderes mehr reden, als die schrecklichen Ereignisse, die da abgelaufen sind. Da kann man nur sagen, wie konntet ihr nur, wie konnte das alles passieren? Jakob hat Stille, wo Gott reden kann. Und das Erste der Heilung unserer Familien ist, dass wir hören, was Gott sagt. Weil er der Herr ist. Und weil er immer in allen Situationen, in guten und in bösen Tagen, allein die Richtung geben kann, weil er heilen kann, weil er vergeben kann, weil er zurechtbringen kann. Er hört, Herr, was lief da falsch? Die ganzen Nöte in der Christenheit kommen davon her, dass man nicht mehr hören kann, dass man meint, man wisse schon, was Gott wolle. Aber hört doch mal hin, seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Psalm 46. Seid stille. Und das Stillsein fällt uns ganz arg schwer in diesen schrecklichen Katastrophen und Nöten. Und dann sieht auf einmal Jakob die richtigen Ursachen der Krise seiner Familie, als Gott sprach. Und da redet Gott nicht bloß von Äußerlichkeiten. Seid nett miteinander und ihr braucht gemeinsame Rituale, wo ihr euch lieb habt und so, wie so läuft, üblicherweise heute in unseren Zeitschriften. Sondern du musst wieder in die Führung Gottes eintreten. Jakob, du bist nicht dort, wo Gott dich haben will. Er lebte in Sukkot und nie hat Gott befohlen, er soll in Sukkot wohnen. Aber das hat er einfach gemacht. Er wollte ja eigentlich zurück nach Bethel. Und da hat er, ach, in Sukkot ist auch ganz gut leben. Hat er Hütten gebaut, noch nicht große Häuser, aber hat er sich aufgehalten. Und offenbar war das nicht im Plan Gottes drin. Und Gott setzt an und sagt, du musst wieder zurück an die wirklichen Plätze, wo ich dich segnen will und wo du leben musst. Und dann nennt Gott noch etwas anderes und das wird auch schön, dass das dem Jakob selber kommt. Gott kann ja so höflich, so fein, so zart mit uns umgehen, dass Gott uns gar nicht so alles so platt sagt, sondern dass er und selber das Empfinden weg, du, da war was Falsches. Und jetzt merkt das auf einmal, in der Familie, da waren lauter schreckliche Götzen. Jetzt halten wir kurz den Atem an. Ja, wir kennen doch die Geschichte. Die schöne Mutti, die Rahel hat das mitgebracht vom Elternhaus im Zweistromland, im heutigen Irak, vom Laban. Der Laban war ja außer sich und ist dem Jakob nachgerast und hat seine Götzen gesucht. Du hast meine Götzen geklaut. Jakob sagt, ich habe doch keine Götzen geklaut. Aber die Rahel, die hat da sich schön auf den Sattel gesetzt und hat gesagt, ach, mir geht's nicht so gut und so. Und da hat er nicht gesucht, der liebe Papa. Und so sind die Götzen in die Familie gekommen. Was ist denn das mit diesen Götzen? Fragen da ja oft, was sind das magische Bilder? Was ist denn das? Sehr auffallend, was unsere liebe Reisegruppe in diesen Tagen gesehen hat, darüber kann man gar nicht reden, dass mit diesen Götzen immer Mächtigkeiten verbunden sind. Und das rührt gerade an unsere großen Themen. Menschenlust, Erfüllung, Triebe. Die Inder haben es zum Gipfel getrieben. Die haben für jede dieser heimlichen Kräfte unseres Lebens, die uns zerstören, einen Gott rausgemacht im animistischen Denken. Und deshalb sind das natürlich Mächtigkeiten, weil sie nicht bloß von den Figuren herkommen, das auch. Vor ein paar Tagen, wo wir zu einem Dienst in Ischl unterwegs waren, laufen wir über den Markt und da war so eine schöne Kette. Dachte ich meiner Frau, die kaufen von so Steinen blaue Kette. Und der Verkäufer sagt gleich, das ist prima, da laufen ihre Verdauungssäfte ganz und sagt, dann wollen wir es nicht mehr. Also, nicht die Mächtigkeit nur von diesen schrecklichen Figuren, sondern weil das Symptome sind der Mächte, die uns in Besitz halten. Und das steht hinter diesen ganzen großen Anbetungen in den Religionen, die schwarze Magie, die uns verzaubert. Und dass das im Hause des Jakob Raum fand. Ja, warum denn? Das machen doch alle. Wir Christen stehen doch mit beiden Füßen der Welt. Warum denn nicht? Wir würden es heute auf dem Fernseher stillen. So war das dann. Die Mohe hat mich hier so eingebürgert. Das machen alle, machen wir es auch. Und da merkt Jakob, der offenbar nicht dran beteiligt war. Er spricht von ihr, nicht wir. müssen jetzt die fremden Götzen von uns tun, sondern ihr müsst die fremden Götzen von uns tun und die müssen wir wegtun, weil Gott nicht mehr segnen kann. Und dann geht's auf einmal drunter und drüber. Und auf einmal merken sie, wir leben am falschen Platz, dass die Dina schon in diese Situation kommen konnte, wo sie geschändet wurde. Dass sie in einer Welt leben, wo man das Schwert nimmt und zuschlägt und Rache übt. Das kann doch nicht der Weg Gottes sein. Und der Jakob sagt, tut von euch die fremden Götzen, tut sie weg. Das darf doch nicht sein in unserem Haus. Von dort kommt das ganze Übel. Ich bin so froh, dass Jesus das Thema uns noch viel besser erklärt hat. Und er gesagt hat, eigentlich kommt das Gefährliche in deinem Leben gar nicht von außen. Das meinen wir immer. Wir sind den Versuchungen ausgesetzt, die von außen in uns hineinkommen. Jesus sagt, das Gefährliche kommt aus deinem eigenen Herzen. Da sitzt der Ehebruch. Da sitzt der Neid. Da steckt der Geiz drin. Die Habsucht, die Rache, die Gewalt. Und das erregt dich und das nimmt dich gefangen und du musst brechen. Ja, gibt's denn das? Beim Jakob war es ganz einfach. Der hat geschaufelt und Grab ausgehoben, haben die ganzen Krempel da reingeschmissen. Gibt's denn das, dass ich das einfach wegtun darf? Das gibt's. Das war das Evangelium von Jesus. Es gibt die Möglichkeit, diese ganzen Mächtigkeiten deines Lebens wegzunehmen. Das sind ja heute erbarmungswürdige Zustände, wo viele liebe Mitchristen reden, selbst Brüder, die im Dienst stehen und gefangen sind an solche Mächtigkeiten des Schmutzes und des Dreckes und der Gier und der Habgier. Wie recht sprach Jesus vom Mammon. Wir hatten uns heute in der Wohlstandsgesellschaft das Geld im Griff, dass wir von diesem Geld regiert werden. Wo kann ich es denn wegtun? Dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ihr seid getötet, ihr seid gestorben. Nein, ich bin noch nicht gestorben. Das lebt ja alles noch. Du kannst das nicht besiegen mit deiner Kraft. Du kannst nur auf Jesus, den Sieger, blicken und ihm danken, dass du meine Sünde besiegt hast. Und ich darf im Glauben leben. Dir vertrauen, dass das keine Mächtigkeit mehr über mich hat. Das ist ja im Missionsdienst heute in der Welt des Animismus ganz ungeheuer. Das braucht ja oft Jahre, bis sich Menschen lösen können von diesen grausamen Mächtigkeiten. Und was sollen sie denn tun? Wie sollen sie sich denn lösen? Ich denke an einen 14-jährigen Schüler in Westafrika, der langsam durch Bibellesen und Glauben an Jesus kam und dann hat er einen Koran mit Amuletten behängt. Ich darf gar nicht sagen, was er damit gemacht hat, sonst spricht ein Dschihad aus. Wie kriege ich das denn weg? Jesus, besiege du die Mächte, die mich beherrschen. Er hat sie besiegt. Ihr seid getötet, abgestorben. Ach, lebt das doch. Das, was der Paulus im Römerbrief sagt, müsst ihr mal gründlich lesen. Ich darf auf Jesus blicken und dieses Geschenk des neuen Lebens annehmen. Das ist bei der Bekehrung wirklich total, dass er uns herausführt aus dieser Gefangenschaft, dieser bösen Bindungen und Mächte, die mich nicht länger beherrschen dürfen. Und das ist so wichtig, dass ich ein Sieger werde und dass ich mich ganz loslösen kann von diesen Dingen. Diese Dinge ziehen mich sonst hinunter ins Verderben, in die Hölle. Das ist das Schreckliche. Und sie prägen mein Leben. Sie zerstören die Familie. Sie zerstören die Liebe. Johann Albrecht Bengel hat, als er geheiratet hat und seine Frau in sein Haus einzog, der große Bibellehrer von Denkendorf, größte Pietist der großen Erweckungsbewegung, da hat er einige griechische Klassiker aus seiner Bibliothek entfernt. Er hat gesagt, wenn meine Frau kommt, dann soll die reine Jesusliebe hier herrschen. Ich denke, bei Ihnen ist nötig, dass noch ganz andere Dinge rausgeräumt werden. Und Sie müssen wissen, was Jesus meint. Wo wir brechen müssen und sagen, das verträgt sich nicht mit einem Leben, wo Gott segnen will und wo er gebraucht. Und da kann kein Segen mehr sein, da ist kein Raum mehr. Und da unterscheiden wir uns von der Welt. Das ist das notvollste Thema heute. Wie leben Christen der Welt? Und manche sind ganz unbekümmert. Ich gehe fröhlich durch die Welt. Pass auf. Hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Ja, doch, ich lieb doch die herrlichen Blumen. Wie ist die Parkanlage so schön und der Sonnenschein? Das meint ja Jesus nicht. Die Welt, die uns über den Tisch zieht und in die Fänge des Teufels treibt. Und das ist so wichtig, dass wir brechen. Und das müssen Sie wissen, wo das ist. Und das herrlich man kann, weil Jesus die Sünde besiegt hat und unser Fleisch besiegt. So kreuzigt nun euer Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Kreuzigt. Sagt Schluss. Es bringt Ihnen eh keine Befriedigung. Es macht Ihr Leben nur kaputt. Und es hat noch nie ein Mensch in einer Sünde eine Befriedigung gefunden. Kurzweilig, weil er sich täuscht. Aber dann war es schrecklich. Und es kommt am Ende immer die Enttäuschung, weil der Teufel immer mit Falschgeld bezahlt. Und darum ist so wichtig, dass wir brechen. Nicht im alten Trott weiterwursteln. Das war mein erster Teil. Nicht im alten Trott weiterwursteln. Brechen, brechen. Da setzt die Erneuerung nicht bloß der Familie ein. Da setzt auch die Erneuerung der Ehe ein. Da setzt die Erneuerung ihres Lebens ein. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Niemand mehr, der uns wichtig ist als Jesus allein. Er soll mein Herr sein. So lebe nicht nun ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt habe ich den nächsten Punkt. Jetzt ist entschlossenes Handeln nötig. Jetzt ist entschlossenes Handeln nötig. Ich bin nicht informiert, wie groß die Söhne von Jakob waren. Er hatte eine ganze Reihe davon. Es waren tolle Kerle. Ich vermute, sie waren alle einen Kopf größer als der Vater. Und das ist ja das Problem, das kennen Sie von Ihren Kindern. Außer wenn Sie nur ein Kind haben, das ist ein bisschen leichter. Aber wenn Sie mehrere haben, ist es immer schwierig. Meine Mutter sagte immer, in keiner Familie wird so gestritten wie bei uns. Sagen wahrscheinlich manche Mütter, die mehrere Kinder haben. Also das ist so eine Not. Und wie kann man das überhaupt wehren? Wie macht denn der Jakob das, dass er seine Söhne korrigieren kann? Manche Eltern in dieser Zeit der antiautoritären Gewalt, die sitzen ängstlich unter dem Tisch und sagen, siehst du, ich gucke doch noch ganz frech raus und lassen ihre Kinder wüten. Das ist ein großes Problem für uns Christen. Wir können da nicht einfach mitmachen. Und da kommt uns in Erinnerung, dass da sogar ein Priester am Heiligtum gab, den alten Eli. Und der hat immer ganz feierlich mit pathetischer Stimme gesagt, nicht so, meine Söhne Hophni und Phinehas. Die haben im Heiligtum einfach immer das beste Fleisch mit der Gabel rausgepickst und gegessen. Und wenn die Leute gesagt haben, es durfte, ich sage, machen wir einfach. Und dann nimmt Gott das Übel, dass der Eli es seinen Söhnen nicht gewährt hat. Er wusste, dass seine Söhne sich schändlich hielten und hat es ihnen nicht gewährt. Wir sind in einer ganz großen Not. Wenn unsere Kinder mal 14 sind, kann man ihnen nichts mehr sagen, das weiß ich. Und wenn sie Schwiegermutter oder Schwiegervater sind, müssen sie sowieso den Mund halten. Sonst gibt's Zoff. Wie macht der Jakob das? Wie geht denn das? Jakob war ja auch ein ängstlicher Typ. Wir wissen das, wie er seinem Bruder Esau nicht gewagt hat, ihm zu begegnen. Er hat keinen Mut. Wie soll er das mit seinen Söhnen überhaupt wagen? Und das noch, wenn die ganze Galerie der 12 Söhne da vortritt, das ist ja furchtbar. Sehen Sie, Autorität war gestern Abend schön mit einem alterfahrenen Pädagogen am Tisch konnten wir reden als Gewerbelehrer. Der hat gesagt, Autorität kann man nicht lernen. Gibt es keinen Kurs dafür. Autorität, die hat man oder man hat sie nicht. Ich will noch hinzusetzen, es gibt eine Elternautorität, die ist auf den Knien erbetet. Und dann wehrt man den Kindern gar nicht. Ist gar nicht nötig, wenn sie Fehler machen und schusslig sind. Und das machen wir ja alle. Aber wir sparen uns die Autorität auf für den einen Fall, wo wir sagen müssen, du, ich sag dir es unter Tränen, so zerstörst du dein Leben, du darfst das nicht tun. Wir sollten uns konzentrieren und Gott bitten, dass er wirklich dann die Herzen lenkt, weil Gott hat ja den Schlüssel zu den Herzen auch unserer schwierigen Kinder. Und da gibt es ja Dinge, wo Eltern oft nachts nicht schlafen können, weil sie wissen, ihre Kinder sind auf bösem Wege. Mir bricht das Herz, wenn ich an jenen Vater denke, der zu mir kam nach dem Gottesdienst, sage ich, kann nur noch beten, dass die Polizei meinen Sohn rasch festnimmt, bevor noch Schlimmeres passiert. Wir wissen doch, was das alles ist. Aber der Herr ist noch nicht am Ende. Und da hat der Jakob eine Autorität von Gott. Das ist ganz wunderbar, wie er vor sie hinsteht und sagt, tut von euch die fremden Götter. Und die sagen alle, der Vater hat recht. Sehen Sie, das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Wenn Einsicht entsteht, das hat der Jesus als das wichtigste Kennzeichen des Heiligen Geistes genannt, dass er die Welt überführt von der Sünde und vom Gericht. nennt Jesus in Johannes 16, das ist das erste Kind seines Heiligen Geistes. Und dann macht er noch Jesus groß. Das ist das zweite in Johannes 16. Und dass Menschen überhaupt Sünde sehen. Kein Mensch kann Sünde mit seinen natürlichen Augen sehen. Wenn Gott wirkt und wenn das von Gottes Geist gewirkt ist, dann auf einmal geschieht ein Erwachen. Auch bei der Evangelisation geht das nicht anders. Auch bei der Bibelkonferenz. Und da können wir Gott nur bitten, Herr, decke mir meine Fehler auf, wo ich mein Leben ändern muss, wo die bösen Mächte sind, die mein Leben zerstören. Und das ist so wichtig, dass wir das sagen können, in dieser ganz großen Liebe aber sagen können. Und Gottes Geist kann nur das Verständnis dafür schenken. Das ist so wichtig in der Erziehung. Ich danke den Verantwortlichen hier für diesen Gottesdienst. Ich habe da zwei Lieder auswechseln lassen, die wir nachher singen. Denn ich habe immer wenig Sorge, wir haben einen großen Teil unseres Liedschatzes leichtfertig weggeschüttet auf die Müllhalde. Und zwar genau die Lieder, die einen besonderen Dienst tun. Paulus sagt ja im Kolosserbrief, lehrt und vermahnt euch selbst. Also die Lieder sind an uns gerichtet, mit Psalmen und lieblichen Liedern. Wir müssen uns vermahnen. Ich wäre in meinem Glaubensleben schon lang gescheitert, wenn ich nicht Lieder gehabt hätte, die mich ermahnen. Und dann merken wir auf einmal, die meisten Lieder sind Ermahnungen, die uns wieder zeigen, du bring dein Leben in Ordnung, pass auf. Da gibt es ein wunderbares Lied von allen auf, Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich von allen Dingen, denn ein gefesselt Herz, das kann Gott nicht dienen. Und dann heißt, da gibt es Dinge in deinem Leben, die nennt die Welt, die sind unschuldig, aber die Welt kennt sich ja selber nicht. Und darum, Herr, kannst du mir nur die Augen öffnen, was in meinem Leben so zerstörerisch ist. Aber da singen wir nachher das Lied von Benjamin Schwolk. Sicher ist ein altertümlicher Name, der lebt in Schlesien, in einer schrecklichen Christenverfolgung, die die Habsburger ausgelöst haben, im 18. Jahrhundert. Da gab es nur 3 evangelische Predigtstätten in Schlesien. 14.000 Gemeindeglieder hat Benjamin Schmolk betreut. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie er das gemacht hat. Und dann haben die Österreicher schließlich erlaubt, sie dürfen 3 Kirchen bauen. Aber kein Stein darf verwendet werden, nur Holz und Stroh. Und die haben 3 Kirchen gebaut. 2 stehen noch in Schweidnitz und in Jauer. Sind heute Weltkulturerbe. 5.000 Sitzplätze. Nur Lehm und Stroh. 300 Jahre überlebt. Und der hat gesagt, nicht die Christenverfolgung ist die Gefahr, sondern die vielen Kompromisse meines Glaubenslebens. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenglaubens. Aber was hat das mir oft geholfen? Flüchte dich nicht in eine christliche Schau hinein. Mach nicht so, als ob alles in Ordnung war, sondern prüfe dich fortwährend, ob Gott dich erneuern kann und ob du das wirklich auch ergreifst. Und das ist so wichtig, auch wenn wir Lieder singen, dass das in unserem Leben drin ist, Recht und Gerechtigkeit, dass wir das tun. Und das andere Lied, das ist ein Lied der Heilsarmee. Das haben wir oft verspottet. Schon wieder eine Seele vom Alkohol gerettet, und Suppe, Seife und was weiß ich noch. Bramwell Booth, der Sohn vom Gründer der Heilsarmee, William Booth, die ja ganz England verändert haben, die Sozialaufgabe entdeckt haben, wie seitdem nie mehr eine Gemeinde. Die sind Vorläufer gewesen in einer Vorbildung. Bramwell Booth hat die Größe der Heilsarmee noch mal um die Hälfte verdoppelt nach dem Tod seines Vaters. Und was dichtet er für ein Lied? Erforsche mich, Jesu, mein Licht. Prüfe du mein Herz. Ich kann doch nur sozial Licht bringen, wenn ich ein veränderter Mensch bin. Und die Johanna Meyer, ja, die kennen Sie gar nicht. Doch, die gehörte zu den Mitbegründern des Blauen Kreuzes. Das haben wir lange Zeit in der Christenheit nicht verstanden. Und die hat diese herrlichen Lieder dann immer wieder übertragen aus dem Englischen. Und die sind für unsere Zeit ganz wichtig. Und gerade für unsere junge Generation, die so in Gefahr steht, bloß noch ein Lippenbekenntnis zu machen und das nicht im Wesen zu leben. Herr, prüfe du mich, Menschen können es nicht tun, prüfe du mich, dass ich im Gehorsam lebe. Das ist Heiligung, dass Christus in unserem Leben wohnt und er heiligt mich. Ich kann mich nicht selber heiligen. Und jetzt steht ein neuer Weg offen, das ist das Letzte noch. Sie haben das alles vergraben unter der Eiche, die bei Sichem stand. Das war ganz wichtig und haben das alles weggeschafft. Vergruben sie unter der Eiche. Und dann sagt Jakob, lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen. Sicher hat er das seinen Familienmitgliedern auch gesagt. Es war viel Ungehorsam bei mir. Ihr lieben Schwestern und Brüder, es war ganz Wunderbares, wenn reife und gestandene Christen auch sagen, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Glaubensleben. Und es war ganz wunderbar, dass wir vor unseren Kindern immer wieder sagen konnten, wisst ihr, wir enttäuschen euch in vielem, wir machen viele Fehler, aber wir haben einen wunderbaren Heiland. Und wir wollen immer mehr auf seine Stimme hören. Und das war für den Jakob dann ganz wichtig, dass er gepredigt hat. Wir verstehen unter Predigen immer so was ganz Anspruchsvolles, weil er verkündigt hat. Und jeder von uns hat die Aufgabe, ein Verkündiger zu sein. Und das fängt zunächst in der Familie an. Das nehmen wir am schwierigsten. Besonders, wenn man kritische Zuhörer hat. Ganz arg schwierig. Aber ich möchte Ihnen das in Erinnerung rufen, dass das schönste Kleinod einer Familie ist die Familienandacht. Das geht, ich weiß, rein technisch nicht. Der eine muss früh weg, der andere muss spät weg. Ich weiß von Eltern, die 2 Stunden vorher aufgestanden sind, bloß weil sie mit dem Sohn die Familienandacht halten wollten, der so früh zur Lehre aufbrechen musste. Das kann man alles managen, aber das ist so was Wunderbares, wenn man den Namen des Herrn anruft und ein Segen drüber. Eine unserer Töchter hat auf dem Schulweg, das Gymnasium steht direkt beim Stuttgarter Hauptbahnhof, das Katharinenstift, einen schrecklichen Fahrradunfall gehabt, weil eine Frau die Tür aufgemacht hat und sie fuhr dann dagegen und war so ein schrecklicher doppelter Schädelbasisbruch. Und die Ärzte in der Neurologie in Stuttgart haben uns sehr darauf vorbereitet, was das wird. Aber wir wussten, an diesem Morgen haben wir gesungen, gebetet, in der Gebetsgemeinschaft der Familie, wir haben das Wort gelesen, der Name des Herrn ist es, wo wir sagen, und ich habe viel falsch gemacht, aber Herr, du musst das machen. Und Gott hat wunderbar geholfen. Und das wissen wir, dass wir unsere Lebenssituation unter den Segen Gottes bringen müssen. Wir sagen gern, die Frauen haben die geistliche Erziehung unserer Kinder in der Hand. Das hat meine Frau auch wunderbar gemacht. Ich war ja viel zu viel unterwegs. Und trotzdem muss es uns auf dem Gewissen liegen, dass wir Väter das Hauspriestertum haben. Wir freuen uns ja, wo Frauen reden und Zeugnis geben. Ich will es nirgendwo abwürgen. Auch nicht in Versammlungen freue ich mich drüber. Aber das Wichtige, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, das wir so hochschätzen, das für uns ganz arg wichtig ist. Wir brauchen keine nominellen Titel und was da alles ist und Kirchenämter. Jeder Christ ist ein Geistlicher, wenn der Geist Gottes ihn treibt. Und er hat die Verantwortung, es fängt der Familie an und geht von dort weiter bis in die Gemeinde hinein. Und dieser Dienst ist so groß und Jakob nimmt ihn wahr, auch in seiner schwierigen, ja, zerstörten Familie, der Familie, die wirklich ein Patient ist. Und von dort her wird sie am wunderbarsten geheilt. Da wird Reformation getrieben, Erneuerung. Und wenn Sie Ihr eigenes Leben ansehen und noch einmal überlegen, wie kritisch Sie Ihren Eltern gegenüberstanden und was Sie alles im Trotz und im Aufruhr gemacht haben und wie Sie den Eltern gesagt haben, ich will euer frommes Gewäsch nicht mehr hören, haben Sie ein großes Herz. Auch für Kinder, die oft falsche Wege gehen, bis der Herr sie zurückbringt. Und das soll uns erfüllen, dass wir für unsere Kinder beten. Das ist so herrlich, weil der Herr will Segen stiften. Und da sagt er, jetzt geht's nach Bethel. Und was war denn der Bethel? Das hatten wir gestern Abend in unserer Bibelstunde, wo die Himmelsleiter gesehen hat. Der offene Himmel über dir, Jakob, der offene Himmel. Liebe Schwestern und Brüder, jeder von euch soll diesen offenen Himmel des Herrn sehen. Jeder. In den Spannungen, der Himmel geht auf, das erfahren wir erst, wenn der Herr zu uns redet. Wenn wir die Stille haben, der Herr reden kann. Und dann bleiben wir nicht stehen in den schrecklichen Erfahrungen, die wir machen, sondern wir wissen, der Herr kann heilen und zurechtbringen. Und er feiert den Gottesdienst, der so nötig war. Und Sie wissen, dass trotzdem in dieser Familie noch schlimme Dinge passiert sind. Das kam ja erst noch, was sie mit Josef machten und wie sie den Vater angelogen haben und wie sie dieses Gewand von Josef mit Blut eines Tieres getränkt haben, dem Vater was vorgegaukelt haben. Es ist schrecklich, wie weit der Teufel auch gläubige Leute betrügen kann. Das soll uns unsicher machen. Und die einzige Geborgenheit haben wir nur, Wenn der Gott Jakobs unser Gott ist, auf den wir ganz vertrauen, ihm allein gehören. Also wichtig, beim König Saul heißt es einmal, Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Ich wundere mich, dass man das so wenig heute ausspricht in unseren Gemeinden. Wo überall die Krise ist, was sind die ethischen Werte? Das ist doch eindeutig. Im Wort Gottes gibt es überhaupt keine Frage, welche Werte gültig sind, was Gott will. In seinen Geboten, in seinen Ordnungen. So, aber wir können das heute nicht mehr verlangen von Christen. Warum können wir es nicht verlangen? Wir bringen jeden um den Segen. Und da tun sich die unzähligen Schwierigkeiten auf, an denen wir zerbrechen. Darum ist so wichtig, dass wir den Gehorsam entdecken. Dietrich Bonhoeffer hat es auf die klassische Formel gebracht. Nur der Gehorsame glaubt und der Glaubende gehorcht. In seiner Nachfolge kann man es besser sagen. Da gibt es gar kein bisschen Raum, nur für 1% Kompromiss. Und da ist die Segenslinie wieder uns gewiesen. Und wir dürfen lernen von den Vätern, das hieß über diesen 2 Wochen das Thema, Glauben wie die Väter. Nein, die sind auch daneben getreten. Aber wie schrecklich sind sie daneben getreten. Es war furchtbar. Und wie schrecklich war oft die Ehe mit 2 Frauen. Gott sei Lob und Dank, dürfen wir eindeutige Wege gehen. Ich möchte Ihnen heute nur sagen, Jesus lädt Sie ein, Ihnen den vollen Segen zu geben. Und Sie dürfen in diese Grube werfen. Sie müssen es nicht besiegen, Sie können es gar nicht besiegen. Ich habe das oft erlebt, wie Menschen, besonders Männer, in Beziehungen drin waren. Ein Kirchengemeinderat, der schon ausgezogen war von seiner Frau und mit seiner Geliebten zusammenlebte. Und dann stand er in meinem Zimmer und ich sage, und jetzt rufen wir diese Frau an. Die muss sie loslassen. Und er zitterte, ein großer Mann mit 2 Metern, ein starker Mann. Zitterte, wie Espenlaub, weil er nicht die Kraft hatte. Und das ist uns ein Trost, dass Jesus uns die Kraft gibt, wenn es darum geht, ins neue Leben einzutreten. Und seine herrliche Befreiung, die er für uns schon errungen hat, auch auszuleben. Du brauchst dich nicht mehr versklaven lassen von diesen Götzen, die dein Leben beherrschen. Du darfst das neue Leben der Freiheit leben. Wer Sünde tut, der wird der Sklave der Sünde. Wen aber Jesus frei macht, der ist recht frei. Und das ist so herrlich, dass so, nur so, Jakob zu einem Segen wurde für andere. Der Vater der Glaubenden wurde. Und wenn wir weiterlesen, ist ihm Gott erschienen. Das ist ja herrlich, dass Gott plötzlich redet und sein Wort in unserem Leben lebendig wird. Sie werden keine Stelle mehr in der Bibel finden, die Ihnen abgestaubt und langweilig vorgeht. Wird alles aktuell werden, weil der Herr redet. Und dann sagt Gott, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Es war ja fast ein Trixi-Namen. Das ist ja schlimm, wenn wir unseren Kindern solche Namen geben. Der Fersenhalter oder Trickreiche. Das war ja das Wort Jakob. Sagt Gott, du kriegst einen anderen Namen. Israel, Gottesstreiter. Und als Gottesstreiter ist er der Segensträger für uns. Und Sie dürfen sagen, darf ich da in die Nachfolge eintreten? Deshalb haben wir das. Dass wir mit diesem Gott Jakobs leben dürfen. Und er will sich in Ihrem Leben mächtig verherrlichen. Ganz wunderbar, dass das der Herr tut. Wir wollen noch beten. Wir stehen auf. Lieber Herr, dein Wort deckt auf. In der Tiefe unseres Gewissens, was vor dir nicht recht ist. Und wir erschrecken, wir wollen dir danken, weil wir oft nachts nicht schlafen können vor all den dunklen Dingen, die uns belasten. Danke, dass du das alles gebüßt hast und wegnehmen kannst. Und dass vor dir, dem Gekreuzigten, es keine Mächtigkeiten des Teufels mehr gibt, bloß noch Sieg. Für alle, die an dich glauben. Herr, wir wollen dich in unser Leben hineinnehmen als die Mitte. Wir wollen dein Wort hören und gehorchen. Und wir möchten dich bitten, dass du mitgehst und unser Herz bewahrst und unsere Sinne bewahrst. Aber dass du uns auch Schwestern und Brüder zur Seite gibst, die den Mut haben, uns zu mahnen vor Irrwegen und vor Bösem, das sich bei uns findet. Dass wir brauchbare Zeugen deiner Herrlichkeit sind. Ganz herzlichen Dank für dein Wort, das so aktuell und so lebensnah ist, so zeitnah. Amen.